Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Funktioniert schon? Ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Und ich möchte euch auch einfach einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich vor allem aber eigentlich auch, dass ihr alle heute hier seid. Mich hat es schon extrem bewegt, der Gottesdienst heute Morgen, und ich finde es schon allein total cool, dass wir hier drei Sprachen, habe ich schon gehört, ja? Also Deutsch natürlich, klar, auf jeden Fall. Ich habe Französisch da hinten gehört, Bonjour, das ist leider alles, was ich kann. Ich habe Spanisch gehört, da kann ich leider gar nichts. Aber es ist wunderschön von wegen, dass ihr heute Morgen hier seid, und ich freue mich total. Und ich freue mich auch unglaublich an unserer wunderbaren Band. Ich muss sagen, es war richtig schön, wie ihr heute Morgen gespielt habt. Ihr seid eine total neue Besetzung, hört man überhaupt nicht. Ihr hört euch geradezu professionell an, ja. Und es hat mich sehr bewegt heute Morgen und hat mir gut getan, einfach, dass ihr für uns gespielt habt. Und ich hoffe, dass ich euch wenigstens zur Hälfte so ermutigen kann mit meiner Predigt, wie ihr uns mit eurem Lobpreis ermutigt habt. Genau, das ist auch nochmal ein Applaus wert. Ja, und vielen Dank auch, Charlie, für deine ganzen Eindrücke. Ich möchte euch, bevor ich in mein eigentliches Thema starte, wir können aber eigentlich schon mal die erste Folie zeigen, bitte. Genau, es ist nämlich Teil 1, kleine Korrektur, nicht Teil 1. Ich möchte euch ganz kurz noch mit hineinnehmen in meine Woche, so als Vorbemerkung eigentlich zur Predigt, weil es ja vielleicht wichtig ist, ja. Und zwar, ich habe am Freitag, war ja frei, Gott sei Dank, ja, habe ich gedacht, ich nutze den Tag von wegen, um das vorzubereiten, was ich euch heute Morgen hier sagen will. Und mit dem Blick, okay, ich habe zur Not noch einen Samstag. Und dann ist meine Woche aber anders gelaufen, als sie eigentlich hätte laufen sollen. Und mir sind ein paar Sachen passiert, Christen nennen sowas ja Sünde, ja, nennen wir es mal Fehler, ja. Ich bin quasi vor mir selbst schuldig geworden, auch vor anderen. Und es hat mich ziemlich belastet, ja. Und es hat auch dazu geführt, dass ich gar nicht mehr wusste, von wegen, was ich euch denn heute Morgen hier eigentlich erzählen soll. Wenn ich so fall, wenn ich solche Dinge tue, wie soll ich euch denn dann was von Gottes Wort erzählen, ja? Und ich habe mir dann, ja, hat natürlich gebetet und alles, ja. Ich habe dann auch bei einer Person angerufen, mit der ich gern mal telefoniere, ja, wenn mir solche Dinge passieren. Ich habe einfach mit ihr gebetet, und es war total toll zu erfahren, dass ich danach wieder alles okay war. Es war tatsächlich einfach schön zu erfahren, dass Gott tatsächlich auch Schuld wegnimmt. Und Schuld ist ja immer was zwischen mir und Gott steht, ja, dass die Beziehung, ja, die wir mit Gott haben können, was die stört. Und es war total schön zu merken, dass es tatsächlich einfach weggenommen werden kann. Es hat mich sehr gefreut, und jetzt habe ich eine Predigt gemacht, die spricht eigentlich vor allem zu mir selbst, ja. Also sorry, ihr seid eigentlich gar nicht das Auditorium, an das ich gedacht habe, sondern ich habe an mich selber gedacht, ja. Aber vielleicht könnt ihr auch was mitnehmen, vielleicht geht es euch auch manchmal so. Und jetzt steigen wir einfach knallhart ein in den Teil 2 vom Propheten Elisa. Ganz kurzer Rückblick, es waren ja einige letztes Mal, als ich gepredigt habe, gar nicht da. Wir haben einen kleinen Kurzabriss gemacht über die Geschichte, ja. Wer, in welcher Zeit lebt Elisa denn eigentlich, ja? Wer ist er und was passiert so davor und was ist so seine Zeit, weil es ist wichtig, um ihn zu verstehen. Halt, bitte. Folie 2 bitte. Genau. Und wir kamen eigentlich zu mehreren Schlüssen. Es ging darum, dass der Elisa berufen wurde, ja. Und er wurde berufen, und es verlangt nach einer eindeutigen Antwort. Gott möchte jeden berufen, das haben wir auch gelernt, ja. Aber er möchte ja auch eine Antwort. Es muss eine Antwort geben darauf, von wegen, dass er uns beruft. Wir können nicht sagen, ja, vielleicht ein Jein geht da nicht, ja. Ich kann nur Ja oder Nein sagen. Wir haben auch gelernt oder gehört, dass Gott uns beschenken möchte in der Nachfolge. Nachfolge ist keine Bürde. Nachfolge ist vielleicht manchmal herausfordernd, aber es ist keine Bürde, sondern es ist was, wo Gott mit uns beschenken möchte. Und als dritter Punkt, nicht unsere Fähigkeiten sind ausschlaggebend, sondern Gottes Fähigkeiten sind ausschlaggebend. So viel zum Rückblick. Und jetzt steigen wir ein in die heutige Geschichte. Ich habe ein paar Sachen überspringen müssen. Ja. Ich kann nicht alles vom Elisa machen. Da passiert so viel. Ihr könnt es nachlesen. Steht im 2. Könige. Lest es einfach mal nach. Aber wir springen etwas und kommen zu einer Geschichte. Da ist Elisa schon Prophet. Da ist Elia, das ist sein Mentor gewesen, schon nicht mehr da. Und Elisa ist der eine Prophet in Israel, den Gott gebraucht, um zu den Menschen zu sprechen. Und da können wir jetzt mal den Bibeltext von heute, bitte, nächste Folie. Sorry, die Bibeltexte im Alten Testament sind manchmal einen Ticken länger als die im Neuen Testament, weil eher so prosamäßig erzählt wird. Deshalb ist es jetzt ein kleines bisschen, ich lese es euch einfach mal vor. Und ihr versucht euch mal einfach hineinzuversetzen in die Zeit. Die Herrschaft Jorams, des Sohnes Ahabs, schon schwierig genug die Namen, gell? Über Israel begann im 18. Jahr der Regierungszeit König Josaphats in Juda. Er regierte 12 Jahre in Samaria. Joram tat, was dem Herrn missfiel. Aber nicht so sehr wie sein Vater und seine Mutter, denn er ließ die Baalsäule umstürzen, die sein Vater errichtet hatte. Doch auch er hielt fest an der Sünde des Götzendienstes, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verleitet hatte, und hörte nicht damit auf. König Mescha von Moab war Schafzüchter. Er zahlte an den König von Israel 100.000 Lämmer und Wolle von 100.000 Widdern. Nach König Ahabs Tod kam es jedoch zu einem Aufstand des Königs von Moab gegen den König von Israel. Da berief König Joram ganz Israel zum Heer ein und zog von Samaria aus los. Auf dem Weg ließ er König Josaphat von Juda folgende Botschaft überbringen: Der König von Moab hat sich gegen mich aufgelehnt. Willst du mir helfen, Moab zu bekämpfen? Josaphat antwortete: Ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Und er fragte: Welchen Weg nehmen wir? Durch die Wüste Edom, antwortete Joram. Nächste Folie, bitte. So zogen die Könige von Israel und Juda und Edom los. Als sie 7 Tage lang durch die Wüste gezogen waren, gab es kein Wasser mehr für die Männer und die Lasttiere. Was nun? Rief der König von Israel. Der Herr hat 3 Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Doch Josaphat fragte: Ist denn kein Prophet des Herrn hier, durch den wir den Herrn befragen könnten? Da antwortete einer von den Männern des Königs von Israel: Elisa, der Sohn Schaphats, ist da. Er war ein Diener Elias. Josaphat sagte: Dann spricht der Herr durch ihn. Und die Könige von Israel, Juda und Edom gingen zu Elisa. Ich will nichts mit dir zu tun haben, sagte Elisa zum König von Israel. Befrage doch die Propheten deines Vaters und deiner Mutter. Aber König Joram antwortete: Nein, der Herr hat diese 3 Könige hierher geführt, nur damit sie vom König von Moab abgeschlachtet werden. Da sagte Elisa: So wahr der Herr, der Allmächtige, dem ich diene, lebt, ich würde mich nicht mit dir abgeben und dich nicht beachten, wenn nicht König Josaphat von Juda bei dir wäre, den ich hoch achte. So viel mal dazu. Das ist ein Text, da steckt viel drin. Ja. Da ist eine super mega spannende Geschichte drin. Ja. Und da ist auch sehr viel Dramatik drin. Und im ersten Teil möchte ich mit euch zusammen mal jemanden anschauen. Und zwar gar nicht mal den Elisa, sondern den Joram. Und jetzt, kleiner Hinweis, nicht zu verwechseln mit dem Joram von Juda, der nämlich Josaphats Sohn war. Es gibt einen, der andere Joram, der von Israel, die heißen nur gleich, ja, führt manchmal ein bisschen zu Irritationen. Dieser Joram, der war König von Israel. Und wir haben am Anfang gelesen, von wegen, dass er in seiner Regierungszeit tat, was dem Herrn missfiel. Und zwar nicht ganz so krass wie seine Vorfahren, aber trotzdem, er tat, was dem Herrn missfiel. Und da muss man jetzt ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Was bedeutet denn dieser Götzendienst damals? Ja? Götzendienst ist ja sowas, das ist ein bisschen ein Wort, mit dem können wir heute gar nicht mehr so viel anfangen, weil was ist denn dieser Götzendienst eigentlich? Ja? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, da ist man schockiert, wozu Menschen fähig sind. Im Namen von einem Gottheit werden da unglaublich schlimme Dinge getan. Ja? Diese Götter, die standen immer für Krieg, für Macht, für Grausamkeiten, für irgendwelche Unterdrückungen. Und wir lesen es später auch noch, wir lesen es gar nicht, aber wenn wir weiterlesen würden, könnten wir einen Eindruck davon bekommen, was dieser Götzendienst war. Nämlich, die Menschen haben noch nicht mal davor zurückgeschreckt, ihre eigenen Kinder zu opfern. Ja? Jetzt haben wir einige Eltern unter uns, ja? Die können das noch viel mehr nachempfinden, was das bedeutet, sein eigenes Kind quasi zu opfern, irgendeiner Statue oder irgendeinem Bildnis. Das war keine schöne Sache damals. Ja? Und dieser ganze Götzendienst, wir gehen da manchmal so ein bisschen drüber, aber da steckt unglaublich viel Böses drin. Ja? Also richtig Böses. Ja? Ungefähr wie vor 70 Jahren hier in Deutschland, wo unglaublich schlimme Dinge getan wurden. Und wir dürfen uns keine Illusion darüber machen. Also mich hat das kurz ein bisschen überrascht, wie der Elisa doch recht deutlich mit dem Joram spricht und ihn auch knallhart von Bug setzt, ja, wo es heißt, von wegen, ich würde mit dir gar nicht reden. Und da dürfen wir nicht vergessen, was dieser Hintergrund ist. Der Joram war jemand, der genau diesen Göttern nämlich gedient hat. Ja. Und da heißt es von wegen, dass Gott der Ungerechtigkeit nicht einfach zuschaut. Gott mag gnädig sein, aber er ist auch ein Gott, der gerecht ist. Und er kann nicht einfach zuschauen, wenn hier auf dieser Erde böse Dinge passieren. Er schaut auch nicht einfach nur tatenlos zu, sondern es ist immer so, dass Gott Warnungen spricht, die Leute zur Umkehr ruft, gerade auch zu dieser Zeit in Israel. Aber es ist auch so, dass Gott reagiert und dass er nicht ewig zuschaut. Gott richtet auch. Gott ist ein Gott, der... Und das ist vielleicht auch ein Trost, wenn du Ungerechtigkeit erlebt hast oder wenn du Unterdrückung erlebt hast. Gott schaut da nicht einfach drüber hinweg und sagt, ah ja, ist ja nicht so schlimm gewesen, sondern er vergisst keine einzige Träne der Menschen, die er auch liebt. Und auch bei diesem Joram vergisst er eben überhaupt nichts von dem, was er getan hat. Und kleiner Nebenaspekt, der Josaphat. Der ist jemand, der kennt Gott, der lebt auch irgendwie mit Gott. Ja, der ist auch ein König, der den Elisa offensichtlich auch kennt und den er schätzt. Aber Josaphat hat hier nicht zum ersten Mal sich beschwatzen lassen von seinem Nachbar Joram, sondern schon zum zweiten Mal. Das erste Mal ist er beinahe gestorben, ja, als er sich da hat bereden lassen, mitzuziehen. Und hier beim zweiten Mal kommt er jetzt in eine Situation, eine auswegslose Situation, weil er sich hat beschwatzen lassen, mitzugehen. Und für mich war das so ein kleiner Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, mit welchen Freunden umgebe ich mich eigentlich? Sind die Menschen, mit denen ich, auf die ich höre, ja? Also es ist immer gut, mit Menschen Kontakt zu haben, super, ja? Aber die Menschen, auf die ich höre, die mich vielleicht auch beraten, die ich ganz nah an mein Herz ranlasse, sind es Menschen, die mir gut tun? Höre ich da, sind es Dinge, die mich quasi ermutigen, die mich weiterbringen oder sind es womöglich Dinge, die mich wegziehen? Ich habe zum Beispiel mal in einer WG gewohnt mit meinen besten Freunden, ich mag die auch sehr, aber ich habe dann ganz lang nur Film geguckt und anstatt zu studieren. Und es war nach 2 Jahren so, dass ich zum Beispiel auch eigentlich in keine Gemeinde mehr gegangen bin, einfach weil man sich so anpasst. Ja? Und es ist deshalb wichtig, ja, einfach sich dieses Beispiel zu nehmen oder daran zu erinnern, hey, wer sind die Leute, die mir gut tun, ja? Die mich vielleicht auch, die mich auch zu Gott ermutigen, ja? Dass ich zumindest auch mit solchen Leuten mich umgebe. Und wenn wir dann weiterlesen, der Joram, beziehungsweise der Josaphat sagt, ja bitte lass uns einen Prophet holen. Ja? Jetzt ist so der Moment, wo er auch aufwacht, weil es geht nämlich um Leben und Tod. Und der Joram, wir wissen gar nicht, wie er darauf reagiert, aber sie gehen dann offensichtlich ja gemeinsam zu diesem Elisa und dann macht der Joram dem Elisa erstmal Vorwürfe und sagt, Gott hat uns in diese blöde Situation gebracht. Gott hat uns hierher gebracht und jetzt möchte er uns vernichten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das vielleicht auch schon mal gehört hast. Ja? Wie kann Gott in meinem Leben sowas zulassen? Ja? Das ist so diese Frage, die daraus spricht. Aber Gott, also Gott erträgt solche Fragen. Wir können, wenn wir es ehrlich meinen, zu Gott kommen. Der Joram bekommt einen Schuss von Bug, aber nicht, weil er eine ehrliche Frage, eine ehrliche, sagen wir mal, deinen Frust zu Gott bringt, sondern weil er einfach zu Gott bringt, um ihm Vorwürfe zu machen. Woher weiß ich das? Ich kenne den Joram ja jetzt nicht persönlich, ja, aber ich weiß, dass Gott das Herz der Menschen sieht, ja, und er weiß genau, wie die Menschen es meinen, ob sie zu ihm kommen mit einer ehrlichen Frage, mit der Sehnsucht auch nach einer Antwort oder ob es einfach darum geht, ihn anzugreifen und zu verurteilen. Und ich glaube, dass der Joram, weil nämlich Elisa gar nicht auf das eingeht, was er sagt, zu dieser ersten Kategorie gehört, zu denen, die einfach zu Gott kommen und ihn versuchen wollen anzuklagen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Können wir das Bild mal sehen? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt. Ja, ich fand es ganz witzig. Weil das Problem bei diesem Joram ist, tatsächlich, und das muss ich leider auch so sagen, man kann so weit von Gott entfernt sein, dass wir ihn nicht mehr sehen können, dass er uns nicht mehr zuhört und dass wir nicht mehr mit ihm reden. Und genau in dieser Situation war dieser Joram. Er war so weit weg von Gott, dass eigentlich deine Kommunikation irgendwie schon gar nicht mehr wirklich war. Und wenn wir jetzt dran denken, also mir tut dieser Joram unglaublich leid, denn wenn wir weiterlesen, wenn wir die Bibel ganz lesen, wenn wir sehen, was Jesus uns verspricht, wo es heißt, dass Jesus uns die Liebe geben kann, die Anerkennung geben kann, nach der wir uns wirklich sehnen. Und wenn es stimmt, dass Jesus, dass Gott das lebendige Wasser ist, was das Leben überhaupt erst lebenswert macht, dann tut mir dieser Joram unglaublich leid. Weil er das nämlich nicht erfahren kann zu diesem Punkt mehr. Und jetzt die Frage, will Gott das denn? Will Gott, dass Menschen von wegen ihn nicht mehr hören können, dass sie ihn nicht mehr sehen können, dass sie nicht mehr kommunizieren können? Natürlich nicht. Wir wissen aus dem Neuen Testament, wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass Gott es sogar sehr schmerzt, dass Menschen so weit kommen. Denn in Lukas 15, nächste Folie bitte, da können wir lesen und dann, da geht es ja darum, dass ein Mensch zurück zu Gott findet, im Beispiel gesprochen, und dann würde er es voller Freude, also das Schaf eigentlich, symbolisch für den Mensch, auf seine Schultern nach Hause tragen und wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirren. Nächste Folie bitte. Das muss man sich mal bildhaft vorstellen. Ja? Jesus beschreibt dieses Bild, um zu zeigen, im Party, da ist ein Himmel, Blödsinn. Im Himmel, da ist eine Party, findet eine Party statt, wenn ein Mensch, wenn die Beziehung von einem Mensch zu Gott wieder in Ordnung kommt, ja. Und sorry für diesen Versprecher. Und da ist, das ist eine unglaubliche Freude im Himmel, weil Gott nämlich jeden einzelnen Menschen nicht verlieren möchte, sondern Gemeinschaft mit jedem Einzelnen haben möchte. Und wem das vielleicht ein bisschen zu, zu actionmäßig ist, habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht. Da heißt es, nächste Folie bitte. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. In der Offenbarung. Und das ist ein Bild, ein anderes Bild. Gott möchte Gemeinschaft haben, nämlich beim Essen. Ich denke da immer an Silvester. Ja? Da sitzt man um einen Tisch rum. Das sind die schönsten Abende, wo man einfach sich Zeit mit den Menschen nimmt, die einem wichtig sind und mit denen zusammen isst und sich unterhält. Und dieses Bild verwendet Jesus, um uns zu zeigen, Gott, das ist nicht so was wie was Abstraktes, wo ich irgendwie nur im Gebetsraum erleben kann oder sowas, sondern Gott, der ist echt, der lebt, der möchte mit mir leben, der möchte diese Gemeinschaft mit mir haben, so wie ich mit meinen Freunden Gemeinschaft haben kann. Und das so als kleiner Ausflug dahin, der Joram wollte das nicht mehr hören zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist unglaublich schade, denn er verpasst wirklich was dabei. Und Jetzt lasst uns auf die andere Seite schauen, ja? Nächstes Bild bitte. Der Elisa, der kommt ja irgendwie aus dem Nichts, ja? Und ich muss sagen, der ist unglaublich selbstbewusst. Ja. Man muss ja bedenken, der Elisa, der ist ja nicht so was wie ein McKinsey-Consultant, der irgendwo ins Verteidigungsministerium kommt, seinen Senf abgibt und dann wieder geht, nachdem er viel Geld dafür bekommen hat, sondern der Elisa geht zu einem König der damaligen Zeit, der Absolutherrscher, ja, und sagt ihm von wegen, Gott möchte noch nicht mal mehr dir zuhören, ja. Das hätte normalerweise den Kopf kosten können. Ja? Also, was heißt normalerweise? Wir lesen jetzt an vielen Stellen, dass die Herrscher da wenig erpicht drüber sind, wenn die Propheten irgendwas sagen, was ihnen nicht so gut gefällt. Aber der Elisa, und das finde ich auch das Tolle an dem Elisa, der ist jemand, der geht die Treppe hoch, wenn die anderen die Treppe runtergehen. Ja? Der lässt sich nicht, weil aus Prinzip, der macht nicht immer aus Prinzip das Gegenteil von dem, was die anderen machen, solche Leute gibt es ja auch, sondern er geht dann gegen den Strom, wenn es drauf ankommt. Ja. Er hätte dem ja jetzt auch, sagen wir mal, Honig ums Maul schmieren können, aber das will er nicht, denn er möchte auch, dass der Joram zu Gott zurückkommt. Und deshalb muss Gott uns manchmal auch eine Breitseite geben und sagen, so nicht, du musst umkehren. Und der Elisa, der führt seinen Auftrag wunderbar aus. Aber jetzt hat er ja immer noch dieses riesige Problem. Also, die sind in der Wüste, die haben kein Wasser mehr und die Feinde rücken an. Ja? Das heißt, die sind ja nicht aus einer, was weiß ich, in einer Partystimmung zum Elisa gekommen, sondern da geht es um Leben und Tod. Die haben ein riesiges Problem. Und wenn wir jetzt das nächste Bild haben, bitte. Ich habe euch ein Bild von einem Problem mitgebracht. Wer erkennt diesen Berg? Der Berg der Berge. Mount Everest, vielen Dank, genau. Der sieht jetzt von hier gar nicht so groß aus, aber dort oben, das ist die Reiseflughöhe einer Boeing 747. 9000 Meter ist er ungefähr, ein bisschen mehr. Da kann man noch nicht mehr richtig atmen. Und wenn du im Tal bist und nach oben guckst und du hast so ein Problem vor dir, dann geht es ums Ganze. Und so ähnlich ging es diesen Königen und auch dem Elisa, weil er ist ja quasi, er gehört ja mit dazu. Ich habe ein anderes Bild noch mitgebracht, das nächste bitte. Alternativ, oh, das ist gar nicht so aufgelöst. Egal, das ist ein riesiges Labyrinth. Vielleicht stehst du auch eher vor komplexen Problemen, ja, die dich völlig überfordern. Du stehst in der Mitte, im Zentrum eines unglaublich komplexen Problems und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Auch das ein Bild einfach dafür. Vielleicht, ich weiß nicht, wie du Probleme empfindest, eher wie ein Berg oder eher wie die Komplexität. Aber in genau dieser Situation waren diese Könige. Und der Elisa, der lässt sich davon eigentlich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ja? Und da lesen wir jetzt, nämlich, nächste Folie bitte, weiter. Wie geht denn die Geschichte weiter? Lasst jemanden holen, der die Harfe spielen kann, sagt der Elisa jetzt. Jetzt kommt es übrigens auch mit der Harfe langsam. Ja? Lasst jemanden holen, der die Harfe spielen kann. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus, denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Ihr werdet ihre schönen und gut befestigten Städte erobern, ihre Bäume umhauen, ihre Quellen zum Versiegen bringen und ihr gutes Ackerland in Steinwüste verwandeln. Und am nächsten Morgen um die Zeit des Speiseopfers strömte von Edom her Wasser und verteilte sich schon bald im Land. Als die Moabiter hörten, dass ihnen die Könige zum Kampf entgegenzogen, wurden alle verfügbaren Männer vom Jüngsten bis zum Ältesten aufgeboten und an die Grenze geschickt. Wir halten hier an der Stelle nochmal inne. Das Problem ist immer noch da. Ein Teilproblem ist gelöst, das Wasser ist da. Die haben tatsächlich Wasser geschenkt bekommen. Aber der Elisa, und das finde ich sehr beeindruckend, der bekommt keine Panik. Sondern, was macht er? Und da habe ich jetzt unsere, moderne Harfe. Ja? Also ich habe keine Harfe, ich bin ehrlich gesagt auch kein sonderlicher Fan einer Harfe, um ganz ehrlich zu sein, so als Musikinstrument. Aber mir gefällt Gitarre gut. Und Gitarre ist ja auch ein Saiteninstrument, letztendlich einfach eine moderne Harfe, wenn man so will. Also sorry an alle, die sich mit Musik besser auskennen als ich, vielleicht ist es gar nicht so, aber ich empfinde es so. Ja? Und wichtig ist vor allem, diese Gitarre,
symbolisiert für mich die Harfe. Und diese Harfe symbolisiert für mich, dass der Elisa im größten Problem, wo es um Leben und Tod geht, nicht anfängt, Pläne zu schmieden, sondern er nimmt sich Zeit für die Gemeinschaft mit Gott. Und das finde ich der Hammer. Dass er einfach das Problem nicht direkt angeht, so würde ich es machen. Ich würde sofort losrennen und Pläne schmieden. Wie könnte man es jetzt machen, da umschiffen und was auch immer. Der Elisa hat gelernt vom Elia, auch ein sehr beeindruckender Prophet, dass es immer ein Problem, ein geistliches Problem ist. Ja? Dass es immer einen geistlichen Hintergrund hat, auch wenn es was ganz Weltliches zu sein scheint. Es geht immer darum, dass Gott dieses Problem lösen kann und dass dieses Problem etwas ist, was mich auch von Gott wegbringen möchte. Und der Elisa, der macht es genau andersrum, der nimmt dieses Problem zum Anlass, um zu Gott zu kommen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, weil er gelernt hat, dass dieses Gebet, dieses gesungene Gebet jetzt in dem Fall, es gibt aber auch ganz andere Fälle, da ist ein normales Gebet oder was auch immer, wie du Gemeinschaft auch mit Gott erfahren kannst, ja. Diese Zeit ist nie eine verschwendete Zeit, sondern ganz im Gegenteil, es ist die Zeit, auf die es wirklich ankommt. Und wir lesen dann, wenn wir weiterlesen, ich stelle die mal hier vorne, weil die eben als Bild bleiben soll. Wie geht es dann weiter? Am nächsten Morgen, als sie aufstanden, schien die Sonne auf das Wasser und ließ es für die Augen der Moabiter rot aufleuchten wie Blut. Das ist Blut, riefen die Moabiter. Die Könige haben sich gegenseitig angegriffen und umgebracht. Wir wollen gehen und die Beute einsammeln. Doch als sie ins israelitische Lager eindrangen, kamen die Israeliten herausgelaufen und griffen die Moabiter an. Diese wandten sich um und flohen, aber die Israeliten verfolgten und besiegten sie. Der Elisa, der wusste das schon vorher. Der hat wahrscheinlich wie ein Baby geschlafen in dieser Nacht. So stelle ich mir zumindest vor. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil er wusste, er braucht keine Hintertür. Können wir mal das nächste Bild machen? Der Elisa hat sich kein Hintertürchen offen gelassen. Ja? Der hat nicht gesagt, okay, ich sage euch das jetzt und dann haue ich heute Nacht ab. Sondern der ist dort geblieben bei den Königen, weil er weiß, dass er mit seinem Gott kein Hintertürchen braucht. Er ist ganz normal schlafen gelangt und war wahrscheinlich gespannt darüber, wie Gott dieses Problem jetzt lösen würde. Und das Schöne ist, sein Vertrauen, das wird auch belohnt. Ja. Gott tut eine ziemlich aberwitzige Story, ja, dass dann die Leute denken, dass es Blut wäre und wie die dann auf die Idee kommen, wie auch immer. Ist ja auch egal. Aber Gott löst dieses Riesenproblem aus Sicht der Israeliten. Und es hat mich so ein bisschen, hat mich sehr berührt, wie dieser Elisa diese Gemeinschaft mit Gott lebt, empfindet. Und es hat mich an jemand anderes denken lassen, der sogar noch einen Ticken, sagen wir mal, besonderer ist als Elisa. Und zwar, wir schauen in Lukas 5, nämlich zu Jesus, nächste Folie bitte. Der wusste auch ganz genau, wie wichtig das Gebet ist. Ja? Der wusste genau, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen im Alltag für die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe einfach drei Stellen mal rausgesucht. Ich lese jetzt einfach mal nur eine davon vor. Doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Die anderen können da einfach so mitnehmen. Jesus, der wusste, dass die Zeit mit Gott keine verlorene Zeit ist, sondern dass es letztendlich gewonnene Zeit ist. Und deshalb hat er sich auch im krassesten Trubel, ja, auch in den krassesten Herausforderungen immer wieder zurückgezogen, um bewusst diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Weil er nämlich wusste, nächste Folie bitte, dass Gebet, Zeit für Gebet ist eine Frage der Priorität und nicht der Zeit. Der Elisa hätte auch sagen können, Moment, das müssen wir erst planen. Jesus hätte sagen können, ich muss jetzt erst zu den Menschen predigen. Ich muss jetzt erst Gutes tun. Ich muss jetzt erst was auch immer was mit meinen Nachbarn reden. Ich muss jetzt erst trainieren. Ich muss erst was auch immer was. Hat er nicht gemacht, weil er wusste, dass Gebet die erste Priorität sein muss. Dass nämlich die Gemeinschaft mit Gott, dort, wo er Hilfe suchen kann, das ist, was letztendlich auch das Problem lösen kann und ihm eine Ruhe und einen Frieden schenken kann. Und ich habe noch ein letztes Bild mitgebracht. Jesus wusste, letzte Folie bitte, ich habe noch eine Waage mitgebracht, um das auch nochmal zu verdeutlichen. So, jetzt muss ich kurz zwei Takte dazu sagen. Das Geld steht für mich symbolisch für Probleme. Nicht, weil Geld die Wurzeln alles Übels ist, auch nicht, weil unsere Probleme häufig mit der Arbeit zu tun haben, wo wir Geld verdienen. Nein, einfach, weil ich kein anderes Bild gefunden habe. Dieses Geld steht für mich einfach symbolisch für meine Bedürfnisse. Ja? Mit Geld kann ich mir nicht alles kaufen, aber ich kann mir vieles kaufen, also zum Beispiel um zu essen, um Kleider zu haben, das sind ja so elementare Grundbedürfnisse. Natürlich kann ich mir keine Liebe kaufen, das ist mir klar, aber das Geld soll einfach als symbolisch dafür stehen für meine Bedürfnisse. Und die andere Seite ist eine Uhr, das wiederum passt ganz gut, ja, weil es nämlich zu dieser Zeit passt, Zeit fürs Gebet nehmen, Zeit für Gemeinschaft mit Gott nehmen, wie auch immer das ausschaut bei dir, die Form ist ja gar nicht so wichtig. Aber diese Zeit muss mindestens mal die gleiche Priorität haben, wie eben diese Bedürfnisse, die ich dann eben auch lösen muss. Ja. Und Jesus wusste, wenn auf der Seite der Bedürfnisse, also auf der Seite der Probleme, wenn der aufgelegt wird, dann hat er nicht dann diese Waage ins Ungleichgewicht kommen lassen, sondern dann hat er auf der anderen Seite aufgelegt. Ja. Er muss quasi, um die Probleme zu lösen, nicht die Seite mit dem Geld anpacken, ja, zum Beispiel mehr Geld verdienen, was auch immer was, sondern er muss die Zeit mit Gott anpassen, weil nämlich an der Stelle bekommt er die Hilfe, die er braucht. Vielleicht sieht diese Hilfe ganz anders aus, wie wir es erwarten. Der Elisa hat ja vorher auch nicht gewusst, wie Gott jetzt dieses Problem löst. Ja. Und das ist auch gar nicht so wichtig, wenn man das so liest. Gott tut abstruseste Sachen machen, auf die würde ich gar nicht kommen, um Probleme zu lösen. Ja. Das ist aber im Vorhinein gar nicht wichtig, nämlich, sondern der wichtig ist nur für den Elisa und auch für Jesus, dass er weiß, Gott wird dieses Problem lösen. Vielleicht manchmal anders, wie ich das erwarte. Und es ist natürlich absolut gegen meine Natur, da irgendwie jetzt abzuwarten und es vor allem Gott hinzubringen. Aber diese Beispiele dieser Elisa und Jesus natürlich auch, die zeigen mir, das ist das, wo ich investieren möchte. Und ich hatte ein kleines Erlebnis in der Firma, da hatte ich ein Riesenproblem und es ging darum, dass ich vermutlich für was verantwortlich bin, zumindest dachte ich das erst, was richtig viel Geld kostet. Ja? Also da ging es um Millionen, sagen wir mal. Und ich war mir relativ sicher, da bin ich zumindest mit Schuld dran, dass das passiert ist. Ja? Und als ich das gehört habe, war ich echt, boah, schlimm, wie komme ich da wieder raus? Weiß gar nicht, mir ist menschlich gar nichts eingefallen. Ich wusste ehrlich gesagt schon gar nichts anderes mehr, als dass ich einfach drum bete. Ich habe dann ganz viele Leute angeschrieben, die dann für mich beten sollen, ja? Weil das Problem so groß für mich war, dass ich schon gar nicht selber, also ich wusste, dass, okay, da kann ich jetzt auch gar nichts anderes machen. Ja? Und es war dann unglaublich toll. Ich habe dann, erst war ich richtig aufgeregt. Ja? Und dann hat sich aber irgendwann einfach ein Friede drüber gelegt. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es war dann auf einmal, ich habe es fast vergessen. Das weiß auch nicht, ich hatte einfach einen Frieden drüber. Ja? Und das, obwohl ich nichts dran ändern konnte. Und es war einfach total schön zu erfahren, um ehrlich zu sein, ich habe da nie mehr wieder was davon gehört. Es kam keiner auf mich zu, der mich dafür verantwortlich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht gar nicht schuld war, kann durchaus auch sein, oder ob ich einfach nicht, das einfach, denn viel, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie das Problem gelöst wurde, aber für mich war es wunderschön zu erfahren, einfach, dass dieser Frieden, dass der auch größer sein kann als Probleme. Halleluja, genau. Genau, und von daher, lass mich nochmal die drei Punkte, die mir heute eigentlich wichtig geworden sind, zusammenfassen. Zeit für die Harfe bedeutet, Gott freut sich an mir. Egal, was ich getan habe, auch über den Joram, wenn er zu ehrlich zu Gott kommt, Gott freut sich über dich und er kann alles reinwaschen, egal was du vielleicht auch getan hast. Zeit für die Harfe bedeutet auch, Vertrauen wird belohnt. Du kannst dich auf Gott verlassen. Vielleicht, wie gesagt, sieht die Lösung des Problems nicht immer so aus, wie du das gedacht hast, aber du wirst, dein Vertrauen wird belohnt. Und Zeit für die Harfe bedeutet, nimm dir die Zeit für das Gebet und für die Gemeinschaft mit Gott, denn letztendlich ist das, worauf es ankommt. Und als letzten Punkt, letzte Folie bitte, Einfach nehmt es mit, diese Punkte und noch mein Hund, der immer am Ende der Predigt kommt. Ja. Nimm dir Zeit für die Harfe. Nehmt es mit in die Woche und lasst euch einfach auch überraschen, wie Gott da einfach auch wirken kann. Amen.